Frohe Ostern und guten Morgen. Okay, also wir haben eben gerade bei dem zweiten oder dritten Lied gesungen, er gibt den Traurigen den Tanz. Und was feiern wir heute? Und dann sind wir alle so, guten Morgen. Hallo? Gott hat uns nach so einer komischen Woche Sonnenschein gegeben, damit wir seine Auferstehung feiern können. Und dann haben wir keine Freude im Herzen? Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, klappt doch. Sehr schön. Freut mich. Ich möchte mich mit uns die Geschichte der Auferstehung lesen nach dem Johannesevangelium. Johannesevangelium 20, die Verse 11 bis 18. Und ich lese aus der Guten Nachricht. Ich gebe noch ein bisschen Zeit, falls einer seine Bibel blättern will oder Bibel-App, damit ihr nachlesen könnt, ob es auch stimmt, was ich sage. Johannes 20, 11 bis 18. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegt hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. »Frau, warum weinst du?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich um und sagte, »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie richten ihn aus, was er ihr aufgetragen hatte. Amen. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir vor allem, dass du für uns den Tod besiegt hast. Ich danke, Herr, dass du nicht in diesem Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist und wir dadurch ewiges Leben haben können. Amen. Wir haben die Geschichte hier aus der Sicht des Johannes gehört. Und wenn ihr vergleicht mit den anderen Evangelisten, dann erzählt er sie ganz anders. Hier steht am Anfang die Trauer über den Verlust des Herrn. Maria Magdalena trauert über den Verlust von Jesus. Und nun tut sie, was Trauernde auch heutzutage noch oft tun. Sie gehen zum Grab. Sie sucht die Nähe des Herrn, auch wenn sie eigentlich weiß, dass es zwecklos ist. Weil sie weiß ja, sie denkt, dass er tot ist. Aber genauso wie auch heutzutage sucht sie den Ort auf, wo sie seinen Körper weiß, um Trost zu suchen. Zu Hause hält sie nichts. Zu Freunden oder Verwandten will sie offenbar nicht. So geht sie hinaus und steht nun vor dem Grab und weint. Weint, weil sie weiß, dass Jesus gestorben ist. Und weint, weil er jetzt noch nicht mehr im Grab ist. Und somit hat sie auch noch nicht mal mehr einen Ort, wo sie hingehen kann, um zu trauern. Und es gibt viele andere, die auf ihre Art und Weise auch diese Trauer teilen. Denken wir zum Beispiel an die zwei Jünger, die am Ostermorgen nach Emmaus gehen. Sie haben über den Tod und Verlust ihres Herrn zwar nicht geweint, wie Maria. Sie haben auf ihre Art und Weise getrauert. Sie fühlten sich verlassen, hoffnungslos, niedergeschlagen. Von den 12 Jüngern heißt es insgesamt, dass sie durch die Abwesenheit von Jesus ängstlich geworden sind. Sie trauten sich nicht mehr unter die Leute. Sie haben sich eingeschlossen und verriegelten sogar die Tür. Von dem Jünger Thomas hören wir eine besondere Geschichte, wie er sich verhalten hat, als er den Glauben an Jesus Christus und seine Botschaft verloren hatte. Er war kein laut Trauernder, sondern eher ein Skeptiker geworden. Einer, der seine Enttäuschung hinter einer ungläubigen Maske versteckte. So, als wolle er sagen, ich lasse mich nicht mehr hinters Licht führen. Ich halte mich nur noch an das, was ich sehe, an harte Fakten und sonst nichts. Und dass Menschen ihren Glauben verlieren und verloren haben, hat es zu allen Zeiten gegeben. Über alle Zeitdistanzen hinweg ist es allen gemeinsam, dass wir über diesen Verlust, ob wir uns das eingestehen oder nicht, traurig sind. Sie hatten die Freude an Gott und an einem Leben, das in der Geborgenheit und dem Licht seiner Liebe gelebt werden durfte, verloren. Manchmal bringen uns Schicksalsschläge dazu, dass wir den Glauben verlieren. Aber sehr oft auch, weil wir uns viel zu viel um andere Dinge kümmern und die Augen nicht wirklich aufmachen. Aber das Schöne ist, dass diese Verlusterfahrung nicht das Wichtigste und das Letzte ist, was wir aus der Bibel lesen. Im Gegenteil, das Interesse der christlichen Verkündigung war zu allen Zeiten darauf ausgerichtet, den Traurigen zu helfen, zu Gott zurückzufinden, im Glauben Fuß zu fassen und wieder heimisch zu werden. Und sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament haben wir eine Unmenge von Beispielen, wo das auch Realität wurde. Und hier mit dieser Geschichte fängt nämlich ein neuer Abschnitt für die Menschheit an. Ein neuer Abschnitt in der Geschichte mit der Menschheit. Das Ermutigende an unserer Geschichte heute ist, dass hier gezeigt wird, wie Maria ihre Traurigkeit überwindet und zur Freude des Glaubens wieder zurückfindet. Aber eins ist hier doppelt zu unterstreichen. Maria Magdalena hat den Glauben an den Herrn nicht von sich aus wiedergefunden. Sie hat die Krise ihres Glaubens nicht aus eigener Kraft überwunden. Und auch in den anderen Ostergeschichten hat niemand den Herrn und den Glauben an ihn von sich aus selbst wiedergefunden. Vielmehr wird hier eine Sache ganz deutlich. Unsere Trauer, unsere Suche, unser Herumtasten bringt Jesus nicht zurück. Alle Ostergeschichten, egal welche wir lesen, von den Jüngern, von den Frauen, von allen, zeigt uns, dass der Herr uns aufsucht und anspricht. Er kommt auf uns zu, damit wir ihn erkennen. Hier ist es Maria Magdalena, die gefangen war in ihrer Trauer. Aber gerade dieses Gefangensein durchbricht der Herr, indem er sie mit ihrem Namen anspricht. Maria. Es findet ein kurzes Gespräch statt, aber es ist ein heilendes, ein zartes Gespräch, das Maria aus ihrer Trauer, aus ihrer Leere, aus ihrer Ziellosigkeit behutsam herausholt. Und jetzt weiß sie, der Herr ist mir erschienen. Er hat mich gefunden. Er hat mich wiedergefunden und aufs Neue mit ihm verbunden. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, da wo Jesus Maria sagt, kann jeder von uns seinen Namen eintragen. Weil er nämlich nach seiner Auferstehung jeden von uns beim Namen gerufen hat, damit wir wieder zu ihm finden. Vielleicht denken nämlich viele, solche Geschichten seien nur damals vorgekommen. Aber ich denke, sie passieren heute immer wieder. Überall da, wo ich das Wort Gottes lese oder in einer Verkündigung und ich die Stimme von Jesus erkenne und spüre, dass ich dieser Stimme vertrauen kann. Maria hat den angesehen und hat ihn aber durchs Sehen nicht erkannt. Aber als er seinen Namen, ihren Namen ruft, fallen ihr wie Schuppen von den Augen und Stopfen aus den Ohren und erkennt ihn. Und so ist es eben bei uns auch. Dieses Vertrauen gibt uns Halt, Ausrichtung, Freude und auch innere Gesundheit. Wie bei Maria, wie auch bei den anderen Ostergeschichten, die wir lesen. Die Anrede des Auferstandenen ist, den Glauben in uns zu stärken. Und das passierte damals und das passiert auch heute immer wieder. Und trotzdem, Entschuldigung, sind in dieser Geschichte Fragen, die offen bleiben. Die eine ist zum Beispiel, warum will Jesus nicht von Maria berührt werden? Diese Frau war in ihrer Trauer genauso gefühlsstark wie in ihrer Freude. Und es ist doch normal, dass sie, zwar es waren nur zwei, drei Tage, aber sie hat ihn für tot gedacht und jetzt sieht sie, er lebt. Und natürlich will sie ihn umarmen, anfassen. Wer von uns umarmt nicht gerne jemanden, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Wenn wir nach Spanien in den Urlaub fahren, dann den ersten Sonntag verbringen wir erstmal eine halbe Stunde damit, jeden zu begrüßen und umarmen. Und das ist doch normal. Und Jesus, was sagt er zu ihr? Rühre mich nicht an. Weil Jesus auferstanden ist, aber nicht mehr, um weiterzumachen, wie er vor seinem Tod gehandelt hat. Er ist auferstanden, um uns das ewige Leben zu geben und um zum Vater zurückzukehren. In der guten Nachricht, die ich gelesen habe, heißt es, halt mich nicht fest. Damit drückt er aus, ich werde nicht hierbleiben. Ihr könnt mich jetzt nicht mehr festhalten. Ich werde wieder zum Vater zurückkehren. Aber dann stellt sich für mich die zweite Frage, warum erscheint er dann 40 Tage lang den Jüngern und anderen Anhängern und geht nicht gleich direkt zum Vater? Warum diese Erscheinungen? Jesus will seinen Brüdern und uns den Weg zeigen. Er will ihnen sagen, ihr als meine Brüder werdet diesen Weg, den ich euch vorangehe, auch gehen. Zu meinem Vater und zum euren Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das sollt ihr wissen. Darauf dürft ihr euch einstellen. Und das heißt, diese Erscheinung des Auferstandenen waren wichtig, mussten sein. Sonst wäre die Sendung von Jesus nicht vollkommen gewesen. Diese Sendung, die uns offenbart, so wird unser Weg auch sein. Jesus als Sohn kam von Gott und geht wieder zu Gott. Und so sind wir, die seine Brüder sind, die Kinder Gottes sind, auch unterwegs sein. Weil Gott hat jeden von uns ins Leben gerufen. Und jetzt will er uns dann auch zu ihm zurückholen. Wenn er das lediglich angekündigt hätte oder verkündigt, so wie er es vor seinem Tod gemacht hat, und gleich wieder auferstanden wäre, dann wäre die Trauer und die Ungläubigkeit sehr groß gewesen. Weil dann hätten eben viele behaupten können, seht ihr, das war doch nicht der Sohn Gottes. Seht ihr, das war doch alles nur Palaver. Aber so hat er Maria, die anderen Frauen und seine Jünger zu Zeugen gemacht, die diese Auferstehung weitergeben konnten, bis in die heutige Zeit. Und heute sind wir diejenigen dran, die da rausgehen müssen und den auferstandenen Jesus eben auch ankündigen. Und trotzdem bleiben bei mir immer noch Fragen offen. Es bleiben Fragen offen, zum Beispiel, was ist da im Grab wirklich geschehen? Wie ist auferstanden? Wie ist das geschehen? Keine Ahnung. Und auch niemand kann erklären, was für einen Körper Jesus hatte in dem Moment, als er aufgestanden ist bei den Begegnungen. War das ein irdischer Körper? War das nur noch ein geistlicher Körper? Oder war das so eine Übergangsgestalt? Aber ich denke, dass diese Antworten für uns irrelevant sind. Für unseren Glauben. Ändert das was an den auferstandenen Jesus zu glauben? Egal, was da im Grab passiert ist, wie er auferstanden ist? Ich glaube nicht. Wichtig ist, dass wir wissen, dass er auferstanden ist. Ansonsten würden wir uns jetzt hier umsonst versammeln, wenn er nicht auferstanden wäre. Und im Psalm 37,5, ich huste, damit meine Tochter noch Zeit hat, es zu finden. Psalm 37,5 heißt es, überlass den Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Das heißt, wir müssen nicht alles wissen. Ich denke sogar, es ist besser, dass wir nicht alle Antworten haben. Weil dann würden wir nicht mehr vertrauen, sondern würden wir wissen. Aber wenn wir vertrauen, dann ist es so, dass er uns dahin führt, wo wir hinkommen sollen. Und das heißt nicht, dass es erst so weit ist, wenn wir sterben. Weil die Ewigkeit ist jetzt schon. sobald wir den unseren Herrn als unseren Heiland annehmen. Und wir erleben das gerade hier in diesem Gottesdienst, dass die Ewigkeit jetzt und hier schon ist. Weil wir sagen und wir wissen das aus der Bibel, sie werden von Norden und Süden, Westen und Osten. Guckt euch um. Aus allen Himmelsrichtungen sind wir hier. Also ist die Ewigkeit jetzt schon da. Wir leben schon in der Ewigkeit. Weil wenn wir Jesus annehmen und an seine Auferstehung glauben, dann sind wir schon in Ewigkeit. Klar wird dann irgendwann unser Körper sterben, aber es wird nur unser Körper sein. Unsere Seele, unser Geist ist schon in der Ewigkeit. Das ist die Botschaft, die Maria Magdalena weitersagen sollte. Unsere angeborene Weltansicht ist damit an ihr Ende gekommen. Wenn wir nicht an Gott glauben, besteht die Weltansicht daran, dass das das Leben ist. So wie jeder Mensch es lebt. Aber das ist eben nicht das Leben. Es ist nur ein Ausschnitt. Jesus aber ließ sich sehen, nicht um sich wieder in diese enge, irdische Welt zurückzuziehen, sondern umgekehrt, um uns den Weg aus der Zeit, aus der irdischen Zeit in die Ewigkeit zu zeigen. Und deswegen sollte die Auferstehung Jesu für uns auch der wichtigste Feiertag sein im Jahr. Aber nicht nur das, sondern wir sollten Ostern jeden Tag feiern. Wir sollten die Auferstehung jeden Tag feiern. Tag für Tag. Genauso wie die Vergebung jeden Tag neu uns zugesprochen wird, so kann auch jeden Tag neu die Auferstehung geschehen. Weil jeden Tag aufs Neue kann ich einen Neubeginn mit Jesus starten. Und jeden Tag aufs Neue kann mich Gott gebrauchen, um diese tolle Botschaft, die wir haben, anderen Menschen weiterzugeben. Und jeder Mensch, der neu eine Begegnung mit Jesus hat, ist eine Auferstehung. Und dazu ruft uns Gott auf. Er hat Maria gesagt, gehe zu meinen Brüdern und sag ihnen das. Und jetzt sagt er zu jedem von uns, die hier sitzen, geh zu den Verlorenen da draußen und sag ihnen, ich bin auferstanden. Sag ihnen, es gibt Hoffnung für die Welt. Sag ihnen, ich liebe sie. Und wisst ihr was? Wenn wir das tun, dann werden wir nächstes Jahr hier nicht alle Platz haben. Weil die Leute sind auf der Suche. Genauso wie Maria hat Jesus gesucht. Und Jesus hat sie gefunden. Und so sind auch viele Menschen da draußen auf der Suche. Und wir sind dazu gerufen, sich von Jesus finden zu lassen. Möge Gott uns diese Auferstehung, diese Erlösung, diesen Sieg über den Tod so ins Herz legen, dass wir die ganze Welt mitnehmen wollen. Amen.